wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei vertraute Stimmen und zwei vertraute Gäste bei mir. Ihr kennt sie aus vielen Folgen, spätestens seit der letzten Woche, als wir uns ausführlich mit dem Trainerwechsel beschäftigt haben. Es ist zum einen Stefan Helmer von Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Und zum anderen Felix Völkel.
Hallo.
Wir wollen natürlich hauptsächlich darüber sprechen, was der erste FC Nürnberg am Montagabend gegen Borussia Dortmund geleistet hat. Es ist deutlich angenehmer als vor einem halben Jahr, als ich mit Markus Schulz damals darüber sprechen durfte, was da passierte. 0:0 hat sich der erste FC Nürnberg vom Tabellenführer getrennt und damit für, ja, durchaus ein gutes Gefühl, nicht nur bei Fans, sondern vor allem innerhalb der Mannschaft gesorgt. Wir wollen aber auch darüber sprechen, was das Spiel abseits des Ergebnisses so geboten hat. Es wurde über den VAR diskutiert, es wurde über eine Entscheidung mit dem Halbzeitpfiff diskutiert und es geht natürlich dann im Laufe des Podcasts auch darum, ob die Art und Weise, wie der erste FC Nürnberg sich am Montag präsentiert hat, die Möglichkeit sein kann, die Klasse zu halten, ob das die Antwort auf viele Fragen ist und ob das womöglich auch die Herangehensweise gegen Fortuna Düsseldorf sein kann. Fangen wir vielleicht nochmal vor dem Spiel an, Stefan. Natürlich hatte man so leise Hoffnungen, dass unter Boris Schommers alles ein bisschen besser wird, als es zuletzt unter Michael Kölner war, dass die Mannschaft sich anders präsentieren würde, aber so eine ganz, ganz große Euphorie war da logischerweise nicht dabei, was ja auch am Gegner lag. Und ich denke, dir ging es nicht so viel anders wie mir. Wenn du nach einem Ergebnis gefragt worden wärst vor dem Spiel, hättest du wahrscheinlich auch auf eine Niederlage des ersten FC Nürnberg gesetzt, obwohl viel über die Formkrise des der Borussia aus Dortmund gesprochen wurde.
Ja, mir ging es ähnlich. Also wir haben vor der Saison gesagt, Spiele gegen Dortmund oder Bayern, das, wenn wir da punkten, dann sind es Bonuspunkte. Da rechnest du in den zwei Spielen gegen Dortmund, rechnest du da nicht mit mehr als einem Punkt. Ja, das ist ja schon fast das höchste der Gefühle. Du gehst da wahrscheinlich von zwei Niederlagen aus am Anfang der Saison. Und ich wurde auch vor dem Spiel schon vom Umfeld so gefragt, was ich so denke. Und ich habe mir nur gedacht, ich bin einfach nur übers Auftreten gespannt, wie der erste FC Nürnberg sich nun in diesem Spiel im Hinspiel gesehen, was da passieren kann, wenn man mit der falschen Taktik rangeht. Ich war einfach nur gespannt, wie Schommers rangeht. Also ich habe auch mit einer Niederlage gerechnet, weil auch ein formschwaches Dortmund ist natürlich in der Lage, so eine Mannschaft wie den 1. FC Nürnberg zu schlagen. Das liegt einfach an der individuellen Besetzung auf den einzelnen Positionen. Die ist auf jeder Position um ein Vielfaches höher. Und von daher habe ich mir auch vor dem Spiel erstmal überhaupt nichts erwartet. Mich hat bloß interessiert, wie reagiert die Mannschaft auf den Trainerwechsel und wie zeigt sich das auf dem Platz?
Felix, wie war die Stimmung in Berlin bei euch im Fanclub? Natürlich, wir hatten es jetzt angesprochen, Formkrise in Dortmund, Marco Reus fehlt, hin und her. Ich hatte ja bei Spiegel Online geschrieben, dass für mich vor allem wichtig war, neben dem Auftreten, was Stefan angesprochen hat, bloß nicht wieder so dermaßen unter die Räder zu geraten. Wie war die Stimmung bei dir, bei euch im Fanclub?
Ja, eigentlich ganz gut. Das war so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Also das hat man ja auch insgesamt auch so in den Medien so ein bisschen mitbekommen, beziehungsweise die ganzen Twitterer, die immer gerne motzen, waren plötzlich ein bisschen stiller. Und auch, was man dann für Bilder gesehen hat vom Training und dass jetzt plötzlich so ein bisschen bessere Laune drin war, war eigentlich ganz gut, so ein bisschen Aufbruchsstimmung auch. Auch die ersten Interviews mit Schommer haben so ein bisschen Hoffnung gegeben und auch, dass der BVB gerade nicht so fit war. Mit ein paar Arbeitskollegen gequatscht, die auch BVB-Fans sind, die meinten so, ich glaube, am Montag wird es nix, vielleicht könnt ihr da sogar was holen. Und es war eigentlich die Stimmung vorher erschreckend gut dafür, dass wir das Hinspiel irgendwie 7-0 verloren haben. Ja, und ich war eigentlich auch guter Dinge, obwohl auch immer wieder im Hinterkopf eben dieses 7-0 war und dadurch auch ein bisschen aufgeregt, aber auf jeden Fall sehr positiv gestimmt. Und ich war auch gespannt, was denn so aufstellungsmäßig passieren wird, weil ja irgendwie immer wieder gefordert wurde, dass bestimmte Spieler kommen, ob er das dann tut oder wie Schommers allgemein spielen lässt. Also macht er das, was eigentlich unter Kölner fast nie passiert ist, wird defensiv gespielt oder versuchen wir wieder offensiv zu spielen und fallen dann wieder irgendwie in Konter rein, die dann immer wieder zu Toren führen. Also es war sehr spannend und positiv.
Dann sprechen wir doch mal darüber, wie er hat spielen lassen und fangen damit an, mit welchem Personal er hat spielen lassen, Stefan. Felix hat es angesprochen, es wurden immer wieder Spieler in den Tagen jetzt davor gefordert, hineingeschrieben in die Startelf, vielleicht auch Löwen war da einer, Kubo, Ishak. Am Ende haben es zwei von den dreien in die Startelf geschafft, Löwen und Kubo standen dann in der ersten Elf, Palacios musste dafür auf die Bank, Und Törlis Knöll musste ebenfalls auf die Bank, aber es stürmte nach wie vor Adam Srelak und eben nicht Michael Ishak.
Ja, das war natürlich die größte Überraschung, dass die zwei Spieler, die unter Kölner überhaupt keine Rolle fast schon mehr gespielt haben, also Löwen war ja in Hannover gar nicht im Kader, Kubo war maximal auf der Bank, bei dem hat es maximal für eine Einwechslung in der Schlussviertelstunde, wenn überhaupt, in den Schlussminuten gereicht. Das fand ich schon überraschend und ja, hat sich ja auch bewahrheitet. Bei Kubo muss man natürlich ein bisschen Abstriche machen. Der hat natürlich, dem fehlt es, glaube ich, an Spielpraxis. Der hat, glaube ich, jetzt in dem Spiel jetzt über die 90 Minuten war der so der schlechteste Mann auf dem Platz, würde ich jetzt mal sagen. Er hat aber trotzdem leistungstechnisch, glaube ich, alles gegeben. Der war ja platt, wie ausgewechselt wurde. Und Löwen hat eigentlich so gespielt, wie man ihn kennt, ne? Bullig, robust. Und da muss man sich schon fragen, warum der in Hannover keine Option gewesen ist.
Ja, man munkelte ja, dass Michael Köllner ihm, ich glaube, die Hauptverantwortung für die Niederlage gegen Berlin zugeschrieben hat, dass da wohl etwas im Argen lag, aber gehört der Vergangenheit an. Boris Schommers hatte auf die Frage hin, warum dann eben dann Löwen, Kubo, aber nicht Ishak spielten, gesagt, dass das eben die Eindrücke aus den vergangenen 5 Tagen waren. Er hat dann relativ oft im Gespräch nach dem Spiel auf diese 5 Tage verwiesen. Felix, für dich als Fan eine Aufstellung, mit der du leben konntest oder eine, die dann vielleicht auch ein paar Fragezeichen bei dir hinterlassen hat?
Nö, eigentlich hatte ich fast genauso damit gerechnet. Es war für mich ein bisschen spannend, ob jetzt Ishak spielt, aber wie wir es ja auch schon mal irgendwie besprochen hatten, er hat jetzt auch zum Beispiel bei dem Spiel gegen HSV und Hannover hat er auch nicht so viel gebracht, als er dann kam. Ich wusste halt nicht, ich war auch nicht mit im Training, deswegen war es verständlich. Also es war auf, ja, also eigentlich hat mich mehr gewundert, dass Kubo spielt, als dass Ishak nicht spielt. Aber konnte ich mit leben und ich war gespannt. Also was er sich da ausgedacht hat.
Ergänzend sei natürlich noch hinzugefügt, dass Misichan nicht bei der Mannschaft weilte, da bekam seine Frau das zweite Kind und folglich war er keine Option, genauso wie Georg Markreiter, der dann verletzt letzten Endes nicht im Kader stand. Felix, wir hatten, oder hast es gerade schon angesprochen, warst vor allem gespannt, wie sich dann die Mannschaft präsentieren würde, ob man dann eben ein bisschen defensiver agiert und die Frage wurde im Prinzip mit den ersten 30 Sekunden schon beantwortet. Der FCN präsentierte sich ja, ich will nicht sagen gänzlich anders, aber doch schon sehr, sehr anders als unter Michael Köllner.
Ja, also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo das so gespielt wurde. Es war ja wirklich sehr, sehr gemauert. Ich meine, beim Hinspiel haben wir das versucht, haben aber trotzdem noch irgendwie versucht, unseren Schuh nach vorne zu spielen. Aber hier wurde halt wirklich geguckt, dass durch die Mitte, also es war, wie du gemeint hast, nach den ersten Minuten klar, durch die Mitte einfach nichts von Dortmund durchkommt. Es wurde doppelreich gemauert. Es wurde da eine Doppelmauer aufgebaut, durch die nicht mal wahrscheinlich sich Cristiano Ronaldo schwer tut, durchzukommen und sie eben auf die Außen gedrängt. Und es war anscheinend, wie man am Ende gesehen hat, genau richtig. Und ich war erstaunt, dass es auch so durchgezogen wurde, weil wir haben ja eigentlich die komplette Saison und auch letzte Saison nie so gespielt. Und überraschend gut am Ende dann auch.
Stefan, du warst im Stadion. Wie hast du die Partie Und ich glaube, wir können sie durchaus wirklich als Ganzes betrachten, erlebt, denn über weite Strecken stand der FCN mit Mann und Maus da hinten drin, hat alle 11 Spieler in die eigene Hälfte gezogen, diese zwei Riegel da zusammengeschoben, die Felix gerade ansprach, 4-5-1, wirklich flach größtenteils, das Mittelfeld bzw. die Mitte sehr, sehr eng gemacht. Wie hast du das im Stadion erlebt und gesehen?
Ja, eigentlich hat man es ja genauso erwartet. Ich glaube, Schommers hat es ja auch auf der PK schon angekündigt, dass man defensiv kompakt stehen wird und dann versucht, Nadelstiche zu setzen. Und genau das ist am Endeffekt auch passiert.
Aber hast du erwartet, dass man so eng steht?
Also. Ja, also ich habe nicht geglaubt, dass Schommers den Fehler macht, den Michael Köllner gemacht hat und hat und da versucht mitzuspielen, weil das haben wir jetzt, glaube ich, in der Saison ein paar Mal probiert und es ging jedes Mal hochgradig schief. Und ich habe schon erwartet, und so waren jetzt auch wirklich meine Eindrücke aus der PK von dem Spiel, dass das doch ein bisschen defensiver wird. Ist ja auch, Schommers ist ja auch bekannt dafür, dass er da seine Stärken hat in der Defensive.
Okay, weil ich hatte es nämlich, also so krass hatte ich es nicht erwartet, weil das halt einfach nie unser Spiel war, aber okay, hat mich nur interessiert.
Ja, also ich habe es auch insgeheim gehofft, weil es muss sich ja jetzt mal was verändern. Wir können ja jetzt nicht den Trainer wechseln und genauso weiterspielen wie bisher. Nichtsdestotrotz, klar, dass Dortmund da erstmal den Ton angibt und über weite Strecken einen Ballbesitz hat. Aber es war so, wenn man jetzt, wie du es angesprochen hast, wenn man das ganze Spiel anschaut, es war von vorne bis hinten roter Faden. Und das habe ich seit lange nicht gesehen. Das haben wir auch oft hier im Podcast angesprochen, dass da dieser rote Faden, dass der oft gefehlt hat. Und der war jetzt in dem Spiel auf jeden Fall da. Das war von vorne bis hinten eine disziplinierte Abwehrleistung. Da ist einer für den anderen gelaufen. Wir haben immer wieder ein Bein reingekriegt. Ich glaube, das wollte schon mal auch, dass das Dortmund nicht in den Strafraum kommt, dass die zu Fernschüssen gezwungen werden. Das haben sie dann auch versucht. Martenia hat natürlich einen richtig guten Tag gehabt, hat sich zu Recht da einen Platz in der Elf des Tages verdient, hat jetzt für mich keine unhaltbaren rausgeholt, weil es keine unhaltbaren Schüsse waren, aber er war immer richtig gestanden, hat damit Götze seinen Privatbär gehabt und also für mich war es eine richtig gute Mannschaftsleistung und das ist auch, glaube ich, auch die Geschichte des Spiels.
Du hast es angesprochen, es stand dann oft oben drüber oder oft im Text war das irgendwo der Fokus, wenn man so Spielberichte angeschaut hat, das Privatduell zwischen Christian Martenia und Mario Götze, der dann versucht hat, den Ball irgendwie am Nürnberger Schlussmann vorbeizubekommen. Es ist ihm am Ende nicht gelungen. 6-mal hat er geschossen, 1-mal ging er daneben, 5-mal wurde gehalten. Gab es durchaus so Situationen, wo dann Martenia vielleicht den Ball auch ein bisschen spät gesehen hat. Nichtsdestotrotz stimme ich dir dazu, die waren jetzt nicht unhaltbar. Trotzdem, Felix, ist das eben vielleicht auch eine Geschichte des Spiels, neben dieser unglaublichen mannschaftlichen Geschlossenheit, dass da einer für den anderen läuft, dass man sich da ja wirklich aufreibt bis zum absoluten geht nicht mehr, dass hinter dieser Mannschaft dann eben auch mal jemand am Montagabend stand, der, wenn der Schuss kam, dann oft auf dem Posten war und dann sich das eigentlich noch selber reinlegt?
Ja, das war einfach super geil. Also es war jetzt, wie schon gesagt wurde, kein unhaltbar dabei, den er rausgefischt hat noch irgendwie. Aber es kann ja trotzdem passieren, auch dem Besten, dass dann trotzdem mal einer durchgeht. Also zum Beispiel der Schuss von Götze, der durch die Beine ging und dann irgendwie nicht für ihn wahrscheinlich direkt zu sehen war. Und das war auch auf jeden Fall nochmal ein Push, glaube ich, für die Mannschaft. Jeden Schuss, den er einfach rausgeholt hat, hat sich noch mehr gepusht. Und wenn man sich auch anguckt, wie viel die Mannschaft insgesamt gerannt ist, sie waren ja auf Platz 1 mit irgendwie 120 und ein paar zerquetschten Kilometern am kompletten Spieltag, zeigt halt auch einfach, dass sie jetzt bei diesem Spiel den Abstiegskampf komplett angenommen haben und versuchen, alles zu geben, dass es halt irgendwie noch umgebogen werden kann. Und das war schon stark. Und Martenia natürlich super stark, aber auch alle anderen. Sie haben sind jeden Zweikampf versucht reinzugehen, jeden Weg gelaufen, auch wenn sie dann nicht mehr konnten. Es war einfach, genau so musste man spielen. Und das war super. Also anders kann ich es nicht sagen.
125,5 Kilometer waren es am Ende. Damit fast 2 Kilometer mehr als der bisherige Bestwert in dieser Saison. Florian Zenger sei Dank, wissen wir sowas auch. Ja, also läuferisch unglaubliches Pensum am Ende da gerissen, was sicherlich auch ein bisschen an der üppigen Nachspielzeit insgesamt lag, 8 Minuten insgesamt. Bevor wir anfangen, richtig rumzukritisieren und die Aufreger des Spiels nochmal ein bisschen aufzuarbeiten, möchte ich einfach mal von euch noch eine ganz kurze Einschätzung oder ein kurzes Fazit zu diesem Spiel. Stefan, in der ersten Halbzeit gab es die geplanten und auch geforderten Nadelstiche. Es gab zwei gute Chancen durch Hanno Behrens. Es gab die Chance durch Pereira kurz vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, da gab es sowas wie einen Konter und sowas wie eine Torchance durch Everton, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Das ist es aber im Prinzip auch gewesen. Bist du aus dem Stadion gegangen und warst rundum zufrieden oder hattest du das Gefühl, oh, wenn wir da ein bisschen konzentrierter sind, da ist da vielleicht sogar noch mehr drin?
Ja, also nach dem Spiel war ich erstmal richtig zufrieden und ich glaube auch das ganze Stadion, du hast es gemerkt, um dich rum, die Leute haben die Faust geballt und waren haben gesagt, jawohl, wir haben Borussia Dortmund einen Punkt abgetrotzt. Ne? Jeder hat gewusst, das ist ein Bonuspunkt und es sollen mal andere Mannschaften noch, die da unten drin hängen, einen Punkt gegen Borussia Dortmund holen. Ne? Also das war unglaublich wichtig, das war auch eine Erleichterung im Stadion, glaube ich, dass alle gemerkt haben, dass es richtig war, sich von Michael Köllner zu trennen und das jetzt ist auch wieder so, glaube ich, so ein bisschen eine Euphorie da. Aber klar, ich glaube, bei der Chance von Pereira in der ersten Halbzeit, als der Ball in den Rücken, ich weiß nicht, wie der Dortmunder Spieler heißt, wo sich der Dortmunder Spieler
versteht. Zagadou müsste das, glaube ich, gewesen sein.
Also da habe ich kurz gezuckt, er zieht leider direkt auf Bürki. Also wenn er da vielleicht noch einen Meter mehr geht und den Ball abspielt, ich glaube, Pereira war selber ein bisschen überrascht, dass da der Ball noch zu ihm kommt, dann wäre das sicherlich ein Tor drin gewesen und auch bei der ersten Chance von Hanno Behrens, ich glaube, so nach 30 Minuten war das ungefähr, da konnte man so ein bisschen lösen aus dieser Dortmunder Umklammerung, als dann die Flanke von Löwen kam und solche Tore, also so wie Behrens da geköpft hat, dann aufs Tor, eine Flanke aus dem Halbfeld, da haben wir in der zweiten Liga, ich glaube, Behrens hat da 8, 9 Tore so in der letzten Saison gemacht und in dieser Saison, glaube ich, überhaupt nicht. Ja, also da bitte wieder ein bisschen mehr davon. Ne? Also das war letzte Saison unser Aufstiegsgarant mit, dass wir aus solchen Situationen Tore machen. Haben wir in dieser Saison fast überhaupt nicht hinbekommen. Es macht auf jeden Fall Mut für die nächsten Spiele.
Ja, Felix, dieselbe Frage im Prinzip an dich. Bedingungslose Zufriedenheit dann nach dem Spiel oder auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht wäre gegen das Borussia Dortmund mit ein bisschen mehr Glück auch noch ein bisschen mehr drin gewesen.
Ja, mit ein bisschen mehr Glück wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Am Ende habe ich noch gedacht, so ein 1-0 wäre auch richtig geil gewesen, aber ansonsten 95% zufrieden, wahrscheinlich sogar mehr. Das war wahrscheinlich das 0-0 bisher in meiner Fankarriere, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe. Es war einfach super. Ich war am Ende wirklich zufrieden, weil ich es einfach auch selber nicht wahrhaben wollte vorher, dass sowas dabei rauskommen kann, weil wir alles ins Spiel gesehen haben. Ich würde sagen 98% zufrieden. Das hat die Einstellung gestimmt. Sie haben alles versucht. Sie haben versucht, sie hatten auch Torchancen. Ich meine, wenn man sich erinnert an das HSV-Spiel, dann waren es ja quasi unglaublich viele Torchancen, die wir gegen jemanden hatten, der noch ein paar Tage vorher gegen Tottenham in der Champions League gespielt hat. Eigentlich kann man nur rundum zufrieden sein.
Ja, am Ende steht das erste 0-0 der Saison, das erste Spiel ohne Gegentor seit dem 6. Spieltag, seit dem 3-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Die sind dann am Samstag der nächste Gegner. Das wird hier noch Thema am Podcast werden. Wir wollen uns gleich dann erstmal darüber unterhalten, was so die Aufreger des Spiels waren. Es ging um eine Ecke, es ging um einen nicht erfolgten Eingriff des VAR. Ich möchte mit Stefan und Felix noch ein bisschen über Matheus Pereira reden. Das alles gleich hier auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de. Der Füchsle-Talk. Die Analyse.
Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert.
Die Vorschau.
Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga.
Der prüfende Blick.
Ja, die Stimmung ist super.
Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.
Rundum zufrieden, hat Felix Völkel gerade eben gesagt, war er mit dem Spiel des 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund. Das galt für die Anhänger von Borussia Dortmund mit Sicherheit überhaupt nicht und das galt auch nicht für die Spieler von Borussia Dortmund. Die beiden Aufreger des Spiels, die hatten vor allem mit Situationen rund um den Nürnberger Strafraum bzw. darin zu tun und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, hier bei Total Beklubbt. Mein Name ist Felix Amrain, außerdem zu Gast immer noch Stefan Helmer. Stefan, Aufreger Nummer 1 sicherlich das nicht erfolgte Eingreifen des VAR nach einem Foul von Tim Leibold an Sancho, wie auch immer. Da muss man nicht so viel drum rumreden. Die Verwirrung war groß, warum das Eingreifen nicht erfolgte. Ich habe keine plausible Antwort, um es kurz zu machen.
Ich hätte vielleicht eine. Also natürlich... Die erste Szene, das ist natürlich ein Foul. Und der Schiedsrichter steht, glaube ich, 4-5 Meter weg. Er hat es gesehen. Also ich glaube nicht, dass er das nicht gesehen hat. Also dass das ein Foul war, das muss er gesehen haben. Und wenn er sich unsicher war, dann hätte der VAR einschreiten müssen. Ich glaube, dass er hat Vorteil gelten lassen, weil Götze zweimal aus kürzester Distanz, ich glaube aus 6-7 Metern, frei vor Martini erfasst, zweimal zum Abschluss kommt. Und ja, Götze nutzt den Vorteil nicht, weil Martin ja zweimal glänzend steht und den Ball pariert. Also das ist die einzige plausible Erklärung, die ich habe, dass man da halt Vorteil gelten lassen. Warum er es nicht direkt angezeigt hat, weiß ich nicht, aber eigentlich hätte er es sehen müssen. Also klar ist es ein Foul, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt in der ersten Halbzeit für Borussia Dortmund spielentscheidend war. Also klar regt sich da Borussia Dortmund auf. Ich glaube, sie haben es aber auch gar nicht so hochgehängt nach dem Spiel. Sie haben es zwar erwähnt, aber haben sich nicht dran aufgehängt. Das fand ich auch okay, weil sie, glaube ich, auch wissen, dass sie in Nürnberg keinen Elfmeter brauchen, um zu gewinnen eigentlich. Da haben sie viel zu viel Qualität dafür.
Sicherlich ein richtiger Punkt. Und das deutlich mehr diskutierte Thema in den sozialen Medien war ja dann auch der ominöse Eckball, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Felix, die Erklärung von Stefan ist sicherlich eine, der man folgen kann, aber das wäre schon eine, ich will jetzt nicht sagen eigenwillige Regelauslegung von Harm Osmers, aber eine sehr ungewöhnliche. Wenn es den Kontakt oder das Foul im Strafraum gibt, dann entscheidet doch der Schiedsrichter aus eigener Erfahrung immer auf Elfmeter und lässt quasi nie Vorteil laufen. Hast du da vielleicht noch irgendwelche Einblicke in das mögliche Schiedsrichterleben des Harm Osmers, warum er so entschieden hat und warum vor allem der VAR auch nicht eingegriffen hat?
Also ich habe ja auch vor allem die Szene dann nochmal bei Colinas Erben ein bisschen nachverfolgt, wie sie analysiert haben. Sie haben ja auch ganz klar gesagt, dass das normalerweise ein Elfmeter hätte sein müssen und der VAR eingreifen hätte müssen. Und eben auch zu dem Thema Vorteil, er hat es halt nicht angezeigt, also war es eigentlich kein Vorteil. Ich glaube einfach, also meine Theorie ist, das mit dem Vorteil war nämlich bei mir auch am Anfang so der Gedanke, aber er hat es halt nicht angezeigt und auch später irgendwie nicht klar gemacht, dass Sancho ja noch einen gewissen Teil weitergelaufen ist und dann eben Götze geschossen hat. Also im Prinzip er das nicht wirklich als Foul gewertet hat, weil er nicht gleich gefallen ist. Vielleicht. Also ich weiß es ja auch nicht wirklich, aber ich glaube auch so einen gewissen Teil Vorteil vielleicht, weil Götze dann noch geschossen hat, plus dass er nicht gefallen ist. Aber sehr, sehr skurrile Auslegung, dass er da auch nicht eingreift und auf den Elfmeterpunkt zeigt, aber wir dürfen auch mal Glück haben und der VAR durfte auch mal nicht einschreiten. Vielleicht braucht man das auch.
Ja, womöglich ist das die große Trendwende, wobei man ja auch sagen muss, dass der 1. FC Nürnberg, wenngleich Michael Köln und Andreas Bornemann das oft anders empfunden haben, insbesondere in letzter Zeit, jetzt nicht übermäßig oft benachteiligt wurde in dieser Saison. In diesem Fall war auf jeden Fall der Club derjenige, der vom Glück geküsst wurde oder in dem Fall vom VAR nicht bestraft. Die zweite Situation, die insbesondere in den sozialen Medien richtig hochkochte nach dem Spiel und auch bei den BVB-Spielern für reichlich Unverständnis sorgte, war die mit dem Halbzeitpfiff. Borussia Dortmund hatte sich noch einmal eine Ecke erspielt, die wurde aber nicht mehr ausgeführt, denn aus der Nordkurve flogen zum, ich weiß gar nicht, zweiten oder dritten Mal dann schon, schwarze Tennisbälle Richtung Eckfahne und verzögerten somit die Ausführung des Eckballs. Ham Osmers hat sich dann, Stefan, dafür entschieden, die Situation überhaupt nicht wieder anzupfeifen. Und das ist regelkonform, aber sicherlich nicht glücklich.
Ja, also ich fand es witzig im Stadion, muss ich sagen. Also ich habe da schon schmunzeln müssen. Ja, es war in dem Sinne unglücklich, weil es natürlich von den Nürnberg-Fans verursacht wurde, ne? Die da mit ihrem Protest, ich glaube, in Frankfurt haben sie auch schon mal die Tennisbälle geschmissen für wegen den Montagsspielen. Jetzt haben wir schwarze Tennisbälle geschmissen. War natürlich unglücklich und ist auch nicht unbedingt ein Kommentarswürdig, weil sie es ja nur dann geschmissen haben, wenn Dortmund eine Ecke hatte. Und das ist ein bisschen unsportlich, da muss man mal auch fair und ehrlich bleiben. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Verständnis für die Ultras, weil wie sollen sie anders ihrem Protest Luft verschaffen? Das haben sie damit gemacht, aber so gezielt dann nur, wenn Dortmund eine Ecke hat, das, ja, das war nicht fair. Dass eine Ecke nicht mehr ausgeführt wird, das hat man schon, das habe ich schon oft im Fußball gesehen. Ich schaue seit 30 Jahren Fußball, das ist, habe ich schon oft erlebt, dass der Ball ins Tor ausgeht und es gibt eigentlich Ecke, aber die Nachspielzeit ist schon rum und dann sagt der Schiedsrichter, okay, Feierabend, Halbzeit. War natürlich blöd, dass die Nichtausführung der Ecke durch die Nürnberger Fans verursacht wurde. Ne? Also, ja, was will man da noch groß kommentieren?
Felix, lass uns mal noch ganz kurz bei diesen Protesten bleiben. Wir hatten es jetzt, oder Stefan hat es ja im Prinzip schon ganz gut zusammengefasst, der Aufreger war vor allem der, dass, glaube ich, bei vielen der Eindruck entstanden ist, wenn ich in Zukunft eine unliebsame Situation kurz vor Ablauf der Nachspielzeit nicht mehr haben möchte, schmeiße ich einfach was aufs Spielfeld. Ganz so einfach ist es natürlich nicht und das geben die Regeln glücklicherweise auch nicht her. Insgesamt hat sich die Nordkurve da sehr bildgewaltig vor allem inszeniert, ihren Protest kundgetan, dass jetzt innerhalb von nicht mal ganz 3 Monaten zum zweiten Mal Montagabend in Nürnberg gespielt wird. Da hatten wir bei uns in der Total Beklubbt-Gruppe auch so, ja, so eine kleine, ich will es nicht Diskussion nennen, einen kleinen Austausch bezüglich dessen, wie das gehandhabt wurde. Wie hast du die Ultra-Aktion empfunden?
Also es gab ja verschiedene Aktionen. Also ich fand das mit den Bällen vollkommen okay. Das finde ich sogar einen witzigen Protest. Witzigerweise jetzt nochmal, um die Leute auch zu informieren, es hat Frankfurt schon gemacht mit den Bällen und unter anderem auch Dortmund. Also so sehr beschweren dürften sie sich jetzt nicht. Und klar können die Bälle nur werfen, wenn Dortmund uns angreift, wenn in der ersten Halbzeit sie auf das Tor spielen. Dass das natürlich dann bei einem Eckball ist, okay, aber es war auch schon die Nachspielzeit abgelaufen. Also insgesamt fand ich die Aktion ziemlich gut. Also ich fand die auch schon, als die Frankfurt und Dortmund gemacht hat, ziemlich gut, weil das einfach, klar, das Spiel kurz unterbricht, aber es ist auf jeden Fall so ein Nadelstich, der auf jeden Fall stört, aber jetzt irgendwie niemanden verletzt oder irgendwas großartig kaputt macht, auch wenn Eckball jetzt nicht gegeben wird. Wie realistisch ist das, aus einem Eckball noch ein Tor fällt? Auch nicht so hoch, ist vollkommen okay. Bei anderen Sachen kostet halt wieder Geld, Rauchtöpfe etc. Fand jetzt nicht so geil. Was ich halt wirklich krass fand in der ersten Halbzeit, ich musste irgendwann ein bisschen leiser machen, weil das einfach so laut war und ich glaube, es war auch tierisch unangenehm, auch für die Spieler in der Lautstärke zu spielen und ich glaube, es würde mich auch interessieren, einfach was so ausländische Moderatoren denn dazu gesagt haben, dass einfach so diese Stimmung ist, weil die müssen das ja auch irgendwie kommentieren. Du kannst ja nicht irgendwie, nichts dagegen sagen. Und das ist halt schon was, was, glaube ich, Aufmerksamkeit erregt. Und deswegen fand ich das auch gut. Also auch das Gepfeife, wenn es auf den Sack geht, weil es sollte ja auf den Sack gehen. Also im Großen und Ganzen fand ich es einen guten Protest. Also sogar besser als wegzubleiben, weil wegbleiben hat man halt gar nichts und so konnte man halt darauf aufmerksam machen. Und insgesamt fand ich es auch berechtigt, weil es einfach wirklich eine Frechheit ist, bei diesen wenigen Spielen dann auch noch die gleiche Mannschaft zweimal spielen zu lassen. Das ist einfach, auch mit der Entfernung Dortmund-Nürnberg, das muss einfach nicht sein. Und auch wenn die jetzt abgeschafft werden, glücklicherweise, kann man da schon nochmal irgendwie drauf hinweisen. Ja.
Ja, die Proteste werden uns, werden den Bundesliga-Fußball zwangsläufig weiter begleiten. In der nächsten Saison gibt es nach wie vor Montagsspiele. Nur noch eine ganz kurze Rückfrage dazu, Stefan. Wie war die Stimmung denn im Stadion? Ich persönlich habe es nämlich als gar nicht so laut vorm Fernseher empfunden, ein bisschen anders als Felix. Wie war es im Stadion?
Ja, im Stadion war es auch gar nicht so extrem laut. Ich habe schon gemerkt, das Pfeifen war halt irgendwann ein bisschen nervig, aber es ist halt der Protest. Ich kann dem den Ausführungen davon Felix auch durchaus folgen. Es war halt der Protest und man hat sich dann schon so ein bisschen so Mitte der Ende der zweiten Halbzeit, der ersten Halbzeit dann die zweite Halbzeit hergesehen, weil man wusste, da machen sie wieder Stimmung und dann ist das Pfeifen vorbei. Aber im Stadion war es jetzt nicht so extrem laut. Aber ja, so ein Protest muss man auch sagen, dass das vielleicht auch dann fehlt natürlich der Support für die Mannschaft. Das war jetzt Gott sei Dank gestern am Montag nicht ausschlaggebend, aber wenn es so eine Halbzeit bleibt und wie gesagt, wie sollen sich die Ultras anders Gehör verschaffen als bei einem Live-TV-Spiel? Ich kann damit leben.
Ja, es kam mir sogar so vor, als wenn die Mannschaft sogar noch besser gespielt hat währenddessen als dann in der zweiten Halbzeit, witzigerweise.
Ja, wer weiß, vielleicht auch nur, weil sie die Fans im Rücken hatte. Wir werden es nicht ganz beantworten können. Was wir irgendwann beantworten können, ist, wie viel die Rauchtöpfe in Hannover und jetzt in Nürnberg gegen Dortmund kosten werden. Mal gucken, ob Jakob mit seiner Einschätzung richtig liegt, dass das einen Sommertransfer kostet. Ist aber heute erstmal nicht Gegenstand der Diskussion. Was anderes, was ich gerne noch mit euch besprechen möchte, ist die Person Matheus Pereira, Stefan. Das ist ein Fußballer, an dem ich meine helle Freude haben könnte, wenn er nicht für mich einen eklatanten Mangel mitbringen würde, nämlich entweder 15 Kilo zu wenig Körpergewicht oder, ich weiß nicht, Ballonschuhe. Auf jeden Fall neigt Matheus Pereira, das ist mir in den letzten Wochen extrem aufgefallen, dazu wirklich unfassbar leicht zu fallen, was, ich weiß nicht, ob man das im Stadion so direkt gesehen hat, aber gegen Dortmund in einer derart dreisten Schwalbe gipfelte, dass es schon wirklich ein helles Wunder ist, dass er da ohne gelbe Karte davon gekommen ist.
Ja, die Schwalbe habe ich gar nicht mitbekommen. Also habe ich von der Tribüne gar nicht so gesehen. Aber was du halt sagst, ja, hätte er keine Mängel, ich glaube, dann würde er nicht in Nürnberg spielen. Das ist halt so. Aber ich finde es trotzdem, wenn wir mal bei der Personalie, die du jetzt ansprichst, bleiben, der war ja eigentlich schon ein Fehleinkauf Mitte der Vorrunde. Hat kaum gespielt, wenn er gespielt hat. Ich glaube, gegen Bremen war es am Anfang der Saison, wo dann Enrico Valentini sagte, also es ist schon abenteuerlich, was der teilweise veranstaltet auf dem Feld. Dann hat er sich jetzt extrem gebessert. Also er ist jetzt auch, glaube ich, aus der Startelf kaum mehr wegzudenken, weil man doch sieht, dass der Ideen hat, dass der mit dem Ball umgehen kann, dass der halt auch mal dribbeln kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, dass er noch entscheidend sein kann, jetzt in den nächsten Spielen im Abstiegskampf.
Felix, es ist eine Einschätzung meinerseits, die du teilst, dass Pereira es gut zu Gesicht stehen würde, ab und zu einfach mal stehen zu bleiben und nicht immer zu fallen. Und ich muss vielleicht dazu noch ergänzen, dass ich glaube, das kriegt man im Stadion oft nicht so mit. Das sieht man, glaube ich, vor allem am Fernseher. Was mich extrem danach stört, ist nach dem Fallen, ist seine Art und Weise, wie er sich gibt nach dem Foul. Das ist für mich irgendwie, das hat was von Arroganz. Und das ist was, was mir tatsächlich sehr missfällt.
Ja, also ich mag diese Art auch nicht. Es gibt ja da auch gewisse Spieler wie Neymar, die das auch haben. Und das ist auch genau der Grund, wieso ich solche Spielertypen nicht wirklich mag. Und zum Beispiel auch sage, dass ich dafür einen Lionel Messi liebe. Weil das ein Mensch ist, der einfach, wenn er fällt, fällt und wieder aufsteht und versucht weiterzuspielen. Und das ist einfach ein Ding, was sich auch so entwickelt hat oder was schon vielleicht Spieler immer hatten, halt dieses, ich muss jetzt fallen, ich werde irgendwie berührt oder ich werde nicht berührt und dann muss ich noch ein bisschen theatralisch sein. Dadurch gehen halt auch teilweise Chancen verloren und das ist das, was ich nicht verstehe, dass man halt lieber fällt und irgendwie dann einen Freistoß bekommt, als dass man versucht, da durchzukommen, was er definitiv kann, weil er technisch gut ist und auch gegen Dortmund kann. Und ich verstehe es einfach nicht und ich finde es auch, wie du sagst, nicht cool und stört mich auch ein bisschen an ihm. Misicjan hat es auch manchmal, wobei es bei ihm irgendwie nicht so theatralisch danach ist und irgendwie er auch zumindest berührt wird. Aber insgesamt sollte er sich das ein bisschen abgewöhnen, weil er kann gut Fußball spielen und braucht es einfach nicht.
Gut, lassen wir das als Schlusswort stehen. Wir wollen keineswegs seine fußballerischen Qualitäten in Frage stellen und ich teile Stefans Einschätzung absolut. Ich glaube, er wird verdammt wichtig für uns oder muss einer der wichtigen Spieler für uns sein, wenn das mit dem Klassenerhalt klappen soll. Wir sprechen gleich hier bei Total Beklubbt darüber, wie das mit dem Klassenerhalt denn klappen könnte. Defensive, das können sie gegen Top-Mannschaften. Das haben sie jetzt gegen Borussia Dortmund gezeigt. Jetzt kommt Fortuna Düsseldorf und damit ein vermeintlich schlagbarer Gegner. Nur mit Mauern wird es da allein nicht klappen. Was der erste FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf anders machen könnte, sollte und vielleicht auch wird, darüber sprechen wir gleich hier auf meinsportpodcast.de.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens.
Höre jetzt alle Geschichten auf
meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Abschließend wollen wir uns hier bei Total Beklubbt darüber unterhalten, was nun beim ersten FC Nürnberg geschehen muss, damit dieser wieder Spiele gewinnt. Die Antwort ist relativ einfach, er muss Tore schießen. Das ist zum Beginn der Hinrunde eigentlich ganz gut gelungen. Da hagelte es dummerweise nur immer zu viele Gegentore. Jetzt gab es gegen Dortmund das erste Pflichtspiel seit dem sechsten Spieltag ohne Gegentor. Der Gegner damals war Fortuna Düsseldorf und das ist auch der kommende Gegner des Clubs und deswegen möchte ich mich mit Stefan Helmer und mit Felix Völkel jetzt darüber unterhalten, wie der erste FC Nürnberg vielleicht seine Spielanlage dahingehend ein bisschen verändern kann, dass ja letzten Endes die von Christian Matenia geforderte Vergoldung des Punktes gegen Düsseldorf dann gelingt. Felix, so wie gegen Dortmund, ich denke, da sind wir uns alle einig, kann man nicht die restlichen 15 Spieltage spielen. Und dann 12 Spieltage sind es überhaupt nur noch, Entschuldigung. Die restlichen
500.
Die restlichen 12 Spieltage spielen und dann erwarten, die Klasse zu halten, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Und das wird auch, glaube ich, nicht passieren, weil wir natürlich auch wussten und Schommers wusste und die Mannschaft wusste, dass Borussia Dortmund kommt, die dafür bekannt sind, dass sie viele Tore schießen diese Saison, auch richtig gut ausgearbeitete Tore schießen und technisch gut sind. In der Liga spielt Düsseldorf nicht, auch wenn sie in der Vorrunde gegen Dortmund und Bayern Punkte geholt haben. Wir werden auf jeden Fall mehr offensive Nadelstiche sehen. Ich bin gespannt. Also ich denke auf jeden Fall, dass wir eine defensivere Einstellung haben werden und vielleicht auf Konter spielen. Und ich bin sehr gespannt auf Spieler wie Kubo, Löwen, Pereira zusammen, Srelak oder Ishak werden wir sehen, wie sie dann quasi gegen eine schwächere Mannschaft als Dortmund quasi auch vielleicht offensiv Druck aufbauen können und vielleicht hoffentlich viele oder einige Tore schießen können. Das wird spannend.
Stefan, es war nach dem Spiel ja ganz viel von Moral, Einstellung, Kampfgeist, mannschaftlicher Geschlossenheit. Das war im Prinzip so ein Fußball-ABC an Grundtugenden, das man da durchblättern konnte, die Rede. Boris Schommers wollte sich dann nach dem Spiel nicht so richtig dazu hinreißen lassen, hatte ich den Eindruck, dass das die Initialzündung sein soll oder sein kann. Muss es aber vielleicht letzten Endes genau das sein, dass man jetzt mit diesem Unentschieden einfach nur der Mannschaft wieder Selbstbewusstsein eingehaucht hat und darauf aufbaut und jetzt, wenn man die Klasse halten will, nachlegen muss?
Ja, es fühlt sich natürlich wie eine Initialzündung an, aber klar, es ist jetzt nur ein Spiel gewesen. Es war gut, es war gut, so wie wir aufgetreten sind. Es hat auch das Stadion deutlich honoriert. Jeder hat gemerkt, der eine ist für den anderen gelaufen. Diese ganzen Tugenden wurde abgerufen. Es war ein roter Faden von vorne bis hinten, taktisch diszipliniert. Das ist auch, was so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Wochen und Monaten. Da war alles ein bisschen so wischiwaschi. Und ja, ne, man hatte schon das Gefühl, die schenken ab und die geben nicht alles. Ne, auch wenn man teilweise gar nicht so schlechte Spiele vielleicht gemacht hat, wie das in Bremen. Aber dann kommt halt so ein Spiel wie in Hamburg dann gleich hinterher. Man hat halt so das Gefühl, egal wie wir jetzt weitermachen, wenn wir so weitermachen, wie man es jetzt unter dem Trainer Michael Köllner war, dann steigen wir sang- und klanglos ab und dann gibt es, glaube ich, am Ende jetzt, glaube ich, nur Verlierer gegeben. Und jetzt ist halt im Umfeld klar ein bisschen Euphorie da. Das hat man, habe ich schon gesagt, hat man nach dem Spiel gemerkt. Aber jetzt muss man halt auch in Düsseldorf nachlegen. Ne? Da ist jetzt auch so ein bisschen die Wahrheit dann drin in dem Spiel. Also man muss jetzt auch nicht zwingend in Düsseldorf gewinnen. Also das ist jetzt kein Selbstläufer, auch wenn man jetzt hier ein Riesenspiel gegen für unsere Verhältnisse gegen Borussia Dortmund gemacht hat. Die Düsseldorfer sind auch stark. Das haben sie jetzt schon mehrmals bewiesen. Die haben zum Beispiel Borussia Dortmund geschlagen schon in der Saison. Wir werden auf jeden Fall ein anderes Spiel sehen. Ich glaube, Schommers Taktik war halt, wie Felix schon gesagt hat, natürlich dem Gegner geschuldet. Und wenn wir in Düsseldorf spielen und wir verlieren am Ende knapp, aber man hat das gleiche Gefühl wie nach dem Dortmund-Spiel, dann bin ich der Letzte, der da meckert. Wenn wir so weiterspielen und absteigen, ich glaube, dann ist keiner irgendwie böse. Man muss halt das Gefühl haben, dass man alles versucht hat. Und ich bin gespannt, wie das in Düsseldorf läuft. Wie gesagt, das Dortmund-Spiel macht jetzt Mut. Boris Schommers und Marek Mintal haben sich da gut eingeführt und jetzt gilt es in Düsseldorf nachzulegen.
Stefan hat gerade was gesagt, Felix, was ich nochmal aufgreifen möchte. Wenn wir weiter so spielen und am Ende absteigen, dann ist im Prinzip in Anführungsstrichen alles gut, mal davon abgesehen, dass wir abgestiegen sind. Wäre das letzten Endes der Abstieg, mit dem wir alle vor der Saison gerechnet haben?
Ja, ich habe ja gehofft, dass es nicht passiert und keine Ahnung, wenn es dann passiert und sie haben sich so reingehangen, dann ist es halt so und das ist auch vollkommen okay. Also, wenn sie so weiterspielen. Wenn es wie vorher war, in den Spielen davor und wie gegen HSV, dann geht es gar nicht, aber ja, so könnte ich damit leben.
Einsatz und mannschaftliche Geschlossenheit, wie gesagt, standen so ein bisschen im Fokus und Felix, du hattest es auch angesprochen, dich hat es gewundert oder fasziniert oder erstaunt vielleicht, wie gut das eben als mannschaftliches Gefüge funktioniert hat, diese unglaubliche Defensivarbeit. Da haben Pereira und ja, man möchte sogar sagen Kubo mit nach hinten gearbeitet. Das waren Dinge, die war man aus den ersten 21 Saisonspielen nicht so gewohnt. Ist das tatsächlich der bisherige Verdienst von Boris Schommers, wenngleich das natürlich jetzt nach einer Woche schwer zu beurteilen ist, dass die Mannschaft wieder tatsächlich als komplette Einheit auftritt?
Ja, definitiv. Also wenn man sich auch anguckt, ich habe nochmal in die Nerd-Tabelle geguckt, Kubo hatte 50% der Fouls gemacht. Ich glaube, das ist vorher noch nie passiert. Er hat ja auch nie gespielt. Es haben einfach alle mitgekämpft und alle sind ihre Wege gegangen und es wurde einfach zusammengespielt. Das lief halt einfach in den vielen Spielen davor nicht so. Und es könnte halt ein großer Hebel sein, dass es vielleicht jetzt noch reichen könnte.
Stefan, Spaß am Fußball war was Boris Schommers mehrfach betont hat. Den scheint es zuletzt nicht mehr so gegeben zu haben, so oft wie er das betonte. Spaß am Fußball macht nicht nur Fans, vor allem das Tore schießen. Das muss gegen Fortuna Düsseldorf irgendwie gelingen, wenn man das Spiel gewinnen möchte. Das ist kein Geheimnis. Jetzt ist Fortuna Düsseldorf relativ heimstark. Sie haben 11-mal zu Hause gespielt, 5-mal gewonnen, 6-mal verloren. Der erste FC Nürnberg, da erzähle ich nichts Neues, der hat eine Auswärtsbilanz, die schlicht und ergreifend grausam ist. Was macht dir Hoffnung, dass der erste FC Nürnberg den Auswärtsfluch beenden kann und vor allem nicht noch ein Spiel, also nicht das 17. Spiel in Folge in der Liga, nicht gewinnt?
Ja, Mut macht natürlich das Spiel, über das wir heute den ganzen Abend jetzt schon gesprochen haben. Wir haben noch kein Auswärtsspiel gewonnen, aber jede Serie reißt ja irgendwann mal. Wir haben jetzt in der Saison einen Neustart gemacht mit dem Trainerwechsel. Das hat jetzt gut geklappt erstmal. Jetzt gilt es halt, wie ich schon gesagt, in Düsseldorf nachzulegen. Ich glaube, wenn wir vor zwei Wochen vor so einem Spiel gestanden wären mit einer anderen Konstellation, die wir halt vorher hatten, ich glaube, dann hätte ich wenig Lust gehabt, mir das anzugucken. Jetzt bin ich richtig gespannt, was sich schon mal jetzt ausdenkt. Ich denke, wir werden kein Spiel sehen mit einer Fünferkette im Mittelfeld und einer Viererkette hinten und einem einzelnen Stürmer vorne. Ich glaube, dass da schon mal dann doch ein bisschen risikofreudiger ist. Vielleicht sehen wir Kubo auch in der Mitte diesmal, auch wieder in der Startelf. Da hat er mir in dieser Saison, wenn er da gespielt hat, am besten gefallen. Ist, glaube ich, auch einfach kein Flügelspieler, aber war vielleicht jetzt wieder am Montag dem Gegner geschuldet. Also ich bin gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht mit zwei Stürmern gespielt wird, dass Ishak und Srelak auflaufen. Warum nicht? Ne? Also warum sollte das nicht funktionieren? Fakt ist, wir müssen wieder Tore schießen. Wir müssen in Düsseldorf mindestens einen Punkt holen, sage ich jetzt mal, um dran zu bleiben an dem Relegationsplatz. Und ja, alles andere wird man dann sehen.
Ein Spieler, der ja auch gar nicht dabei war, ich hatte es eingangs erwähnt, zu Beginn des Podcasts, war Misicjan Felix. Jemand, der jetzt zurückkehrt, der vielleicht auch deine Hoffnungen ein Stück weit trägt?
Ja, auf jeden Fall. Er ist halt schnell und ist auf jeden Fall einer der Spieler, der mal einen schnellen Konter spielen kann. Das ist ja immer ein Problem. Das haben wir ja wieder gesehen, dass einfach das viel zu langsam läuft. Also definitiv. Ich bin gespannt. Also meine Lieblingsaufstellung wäre ja immer noch, auch so gern ich ihn habe, den Löwen auf die Sechs zu stellen und Pereira und Misicjan auf den Außen und Kubo in der Mitte mit Behrens. Mal gucken, wird er wahrscheinlich nicht tun, aber also ich bin sehr gespannt und den brauchen wir auf jeden Fall wieder, weil er eben die Geschwindigkeit hat.
Wir dürfen gespannt sein, ob die Konter dann ein bisschen besser ausgespielt werden, ob Standardsituationen beim 1. FC Nürnberg wieder zum Erfolg führen können. Auf jeden Fall, hat Stefan schon gesagt, ein Punkt muss drin sein. Stuttgart gastiert in Bremen, um das mal noch so ein bisschen mit reinzubringen, wo die anderen Abstiegskandidaten spielen. Augsburg ist zu Gast in Freiburg. Da sind durchaus also Punkte drin. Hannover empfängt Eintracht Frankfurt. Und Nürnberg spielt eben zur Primetime am Samstagabend um 18.30 Uhr gegen Düsseldorf. Dafür hat man diesen Sendeplatz erfunden. Stefan, wie geht das Spiel aus?
Also ich habe mich an den letzten Wochen immer mit meinen Tipps, war ich ja immer recht defensiv eingestellt und habe meistens auf eine Niederlage vom Club getippt. Ich hatte, glaube ich, auch meistens recht. Aber dieses Mal, wenn wir es wieder schaffen, zu Null zu spielen, wie gesagt, Schommers, der kann Defensive. Was wir heute, glaube ich, auch vergessen haben rauszuheben, ist den Everton, der 100% seiner Zweikämpfe gegen Borussia Dortmund gewonnen hat und der da hinten ein Fels in der Brandung war, der wirklich alles geklärt hat und alles rausgeköpft hat. Wenn die Defensive steht, wir spielen zu Null und vorne geht einer oder zwei rein, dann sage ich einfach mal 2-0 für den FCN.
Ja, Stefan hat es angesprochen, Everton mit 100% gewonnenen Zweikämpfen, ähnlich gut ja auch André Petrak. Wer sich das nochmal genauer zu Gemüte führen möchte, der schaut vorbei auf clubfans-united.de und liest sich die Analyse von Flo Zenger durch. Da ist das alles nochmal mit Zahlen untermauert, was wir heute hier gekonnt verschwiegen haben. Felix, wie sieht das Spiel am Samstag aus, wenn Fortuna Düsseldorf den 1. FC Nürnberg empfängt?
Ja, leider bekommen wir ein Tor, schießen aber 3-1.
Ja, der Club-Optimismus ist zurück. Was tippe ich? Ich bin nicht ganz so euphorisch. Ich weiß nicht, wo auf einmal die ganzen Tore herkommen sollen, aber ich denke, dass ein Punkt auf jeden Fall drin ist. 1-1, sag ich, und damit ja, bleibt der erste FC Nürnberg im Rennen um den Klassenerhalt auf jeden Fall dabei, denn die anderen Mannschaften gurken ja zum Glück auch weiter, womöglich geben wir ja sogar die rote Laterne wieder ab. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stefan Helmer, ich bedanke mich bei Felix Völkel. Ein Gegnergespräch kommt hoffentlich in dieser Woche noch. Wir sind dran, suchen noch nach einem willigen Fortuna-Anhänger, der mit uns spricht. Auf jeden Fall kommt auch noch das Bully-Special hier auf meinsportpodcast.de. Und dann sind wir gespannt, was der erste FC Nürnberg uns am Samstagabend serviert, worüber wir dann nächste Woche sprechen können. Und wir hoffen, dass Lukas Mühl mit seiner Aussage recht hatte. Der sagte, wir leben. Wir hoffen, dass unsere Hoffnung am Samstagabend nach Abpfiff auch noch lebt. Das war Total Beglubbt für diese Woche auf meinsportpodcast.de.
Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.